Hey, hier ist Max. Willkommen bei Nachts erzählt Licht aus. In der letzten Folge haben wir die Dunkelheit von Whitechapel durch eine erzählerische Perspektive erlebt. Heute schauen wir uns an, was davon belegt ist und warum Jack the Ripper bis heute nicht vergessen wurde. Denn bevor aus Jack the Ripper ein Mythos wird, bevor Zeitungen beginnen, Geschichten über das Monster im Nebel zu drucken, müssen wir zuerst verstehen, wo das alles passiert. Also, wir befinden uns in London, Ende des 19. Jahrhunderts. Ihr müsst euch vorstellen, eine der größten Städte der Welt wächst schneller, als irgendjemand sie kontrollieren kann. Jeden Tag strömen neue Menschen nach London, Arbeiter, Flüchtlinge und Familien ohne Geld. Doch London hat längst keinen Platz mehr. Besonders im East End leben die Menschen dicht gedrängt in feuchten Häusern, engen Gassen und dunklen Hinterhöfen. Der Geruch von Abwasser, Rauch, Alkohol und Krankheit liegt dauerhaft in der Luft. Viele schlafen in billigen Armenunterkünften und wer sich kein Bett leisten kann, bleibt draußen auf der Straße. Damals war das einfach so. Und genau dort beginnt nachts ein anderes London. Zwischen Pubs, Fabriken und Hafengassen stehen Frauen an Straßenecken und warten auf Kunden. Nicht aus Lust, sondern weil sie sonst verhungern würden. Manche verkaufen ihren Körper für ein warmes Bett, andere für das Brot oder einfach nur, um die Nacht zu überleben. Leider gehört Armut und Gewalt zum Alltag. Und genau in diesem Viertel beginnt 1888 eine Mordserie, die die Welt bis heute nicht vergessen hat. Ein Täter streift nachts durch Whitechapel. Niemand kennt seinen richtigen Namen oder sein Gesicht. Und trotzdem spricht bald ganz London über ihn. Jack the Ripper, der Aufschlitzer. Die Polizei steht unter enormem Druck. Zeitungen drucken täglich neue Gerüchte. Und mitten in diesem Chaos sterben Frauen. Nicht irgendwelche Frauen, sondern Frauen mit Namen, Familien und einem Leben vor dieser Nacht. Bevor ich euch mehr über diese Frauen erzähle, gehen wir kurz den Zeitraum durch. Die Daten sollen sich im Zeitraum vom 3. April 1888 bis zum 13. Februar 1891 abgespielt haben. Insgesamt geht man von einer Serie von 11 Tötungen von Frauen aus. 2 Opfer von den sogenannten Canonical Five, die 5 Zentralopfer sowie 4 weitere spätere Morde. Die sogenannten Canonical Five werden von damaligen Ermittlern als auch von den heutigen Experten als Tat der einzelnen Person angesehen, also von Jack the Ripper. Deswegen heißen sie so. Ob die weiteren 6 Tötungen ebenfalls auf denselben Täter zurückzuführen sind oder ob mehrere Täter beteiligt waren, ist bis heute umstritten. Zuerst schauen wir uns die 5 Opfer an, die am häufigsten mit Jack the Ripper verbunden sind. Also wie schon gesagt, die sogenannten Canonical Five. Achtung! Die 5 Opfer sind stark zugerichtet. Wenn das nichts für euch ist, überspringt diesen Teil. Genau, und bei den Opfern handelt es sich um Frauen aus den ärmsten Verhältnissen, die in den meisten Fällen leider von Gelegenheitsprostitution und kleineren Arbeiten lebten. Die erste Frau, die heute offiziell zu den Opfern gezählt wird, heißt Mary Ann. Sie wurde von Freunden meist Polly genannt. Sie führte anfangs ein relativ normales Leben. Sie heiratete jung und das Paar bekam 5 Kinder, doch die Ehe zerbricht später. Am Ende landet sie auf der Straße von Whitechapel. Sie schläft häufig in Armenunterkünften und verdient ihr Geld durch Gelegenheitsprostitution. In der Nacht des 31. August 1888 ist sie erneut unterwegs. Gegen 2.30 Uhr trifft sie noch eine Freundin. Sie erzählt ihr, dass ihr Bettgeld mehrfach verdient und wieder ausgegeben hat. Und sie werde gleich wieder zurück und zur Unterkunft gehen und vielleicht doch noch ein Bett zu bekommen. Die Freundin beschreibt sie als stark betrunken, schwankend an die Wand gelehnt. Die beiden sprechen noch einige Minuten und dann trennt sich ihre Wege. Kurz nach 3 Uhr morgens wird Polly gefunden. Der Arzt geht davon aus, dass sie genau dort getötet wurde, wo sie liegt. Die Einschätzung der Ärzte ist klar. Diese Verletzungen können nur durch ein langes, scharfes Messer verursacht worden sein, das mit erheblicher Kraft eingesetzt wurde. Die Leiche zeigt schwere Verletzungen. Die Kehle ist durchtrennt. Zusätzlich gibt es tiefe, mehrfach geführte Schnitte im Unterleib. Es fehlen mehrere Zähne und die Zunge. Das Gesicht zeigt Prellungen und Verletzungen, die auf Schläge oder starken Druck hindeutet. Die Gewalt ist heftig, aber die Polizei geht zunächst von einem Einzelfall aus. Doch genau hier beginnt die Serie. Nur 8 Tage später schlägt der Täter wieder zu. Opfer Nummer 2. Annie Chapman ist 47 Jahre alt. Sie war verheiratet, das Paar hatte 3 Kinder, doch die Ehe zerbricht auch. Aber der Ex-Mann bezahlt seine Frau regelmäßig 10 Schillinge, bis zu seinem Tod 1886. Sie ging erst nach dem Tod ihres Mannes zur Prostitution. Auch sie kämpfte mit Alkohol, Krankheit und Obdachlosigkeit. In der Nacht des 8. September 1888 wird sie zuletzt lebend gesehen. Was wir wissen, gegen 1.35 Uhr ist sie noch in der Unterkunft. Sie isst eine gebackene Kartoffel und spricht mit dem Nachtpersonal. Sie hat nicht genug Geld für ihr Bett, sagt aber, sie komme gleich wieder zurück. Dann verlässt sie das Gebäude. Gegen 5.30 Uhr sieht Elizabeth Long sie von der Hanbury Street mit einem Mann stehen. Der Mann fragt, willst du? Und Annie antwortet, ja. Sie steht mit dem Rücken zur Straße, der Mann ihr gegenüber. Dann verschwindet sie im Hinterhof von Nummer 29. Kurz vor 6 Uhr morgens wird sie entdeckt. Im Hinterhof liegt ihr Körper schwer verstümmelt. Die Kehle ist tief durchtrennt, der Hals regelrecht aufgerissen. Der Körper ist geöffnet, der Bauch vollständig aufgeschnitten. Innere Organe wurden entfernt und teilweise außerhalb des Körpers abgelegt. Ein Teil der Organe fehlt vollständig. Für die Ermittler verändert dieser Fall alles. Und zum ersten Mal entsteht eine öffentliche Theorie, dass der Täter nicht zufällig handelt, sondern gezielt und mit Kenntnisse vorgeht. Die Angst ist spürbar, Menschen vermeiden die Straßen, die Polizei durchsucht ganze Viertel, verhört hunderte Menschen, aber ohne Ergebnis. Dann passiert etwas, das alles verändert. Während ganz London über die Morde spricht, erhält eine Nachrichtenagentur plötzlich einen Brief, geschrieben in roter Tinte. Der Verfasser behauptet, der Mörder selbst zu sein, und zum ersten Mal taucht darin ein Name auf.
Dear Boss, I keep on hearing the police have caught me, but they won't fix me just yet. I have laughed when they look so clever and talk about being on the right track. The joke about leather apron gave me real fits. I am down on horse and I shan't quit whipping them till I do get buckled. Grand work the last job was. I gave the lady no time to squeal. How can they catch me now? I love my work and want to start again. You will soon hear of me with my funny little games. I saved some of the proper red stuff in a ginger beer bottle over the last job to write with, but it went thick like glue and I can't use it. Red ink is fit enough, I hope. The next job I do, I shall clip the lady's ear off and send to the police officers just for the jolly. Wouldn't you? Keep this letter back till I do a bit more work, then give it out straight. My knife's so nice and sharp, I want to get to work right away if I get a chance. Good luck, yours truly, Jack the Ripper.
Auf Deutsch kurz zusammengefasst beschreibt der Brief einen Täter, der sich über die Polizei lustig macht und offen ankündigt, weiterzumorden. Er schreibt kalt und fast spielerisch über die Taten, droht mit noch brutaleren Morden und unterschreibt erstmals mit dem Namen Jack the Ripper. Und genau dadurch wird der Name weltweit bekannt. Der Brief wird veröffentlicht und so ziemlich ganz London liest ihn. Bis heute weiß niemand sicher, ob er wirklich vom Täter stammt. Viele Experten glauben, dass Journalisten ihn gefälscht haben könnten. Doch der Name bleibt und genau dadurch wird als ein Mörder eine Legende. Weiteres Wichtige zu erwähnen ist, während der Ermittlung erhalten Polizei und Zeitung tausende Briefe, die meisten sind aber Fälschungen. Doch 3 werden besonders bekannt. Der Dear Boss Brief, die Saucy Jackie Postkarte und der sogenannte From Hell Brief. Der letzte Brief enthält angeblich sogar eine menschliche Niere. Was passiert nach dem zweiten Mord? Danach kommt das dritte Opfer. Ende September geschieht dann etwas, das später als Double Event bekannt wird. In derselben Nacht sterben 2 Frauen. Die erste ist Elizabeth. Sie ist 45 Jahre alt, stammt ursprünglich aus Schweden und lebt seit Jahren unter schwierigen Bedingungen in London. Um zu überleben, verdient sie Geld mit Nähen, Gelegenheitsarbeiten und Prostitution. In der Nacht des 29. September ist sie noch mehrfach lebend gesehen worden. Wenige Minuten nach 1 Uhr morgens fährt Louis mit seinem Pferdewagen in einen dunklen Hof neben einem Arbeiterclub. Plötzlich bleibt das Pony stehen. Es weigert sich weiterzugehen. Im ersten Moment erkennt Louis im Dunkeln nur eine Form am Boden. Er glaubt zunächst, dort liegt eine betrunkene oder bewusstlose Frau. Erst als er vorsichtig näher geht, merkt er, die Frau bewegt sich nicht. Er läuft sofort los, um Hilfe zu holen. Als mehrere Männer mit Licht zurückkehren, entdecken sie die Leiche von Elizabeth. Die Kehle wurde mit einem tiefen Schnitt durchtrennt. Mehr an nicht. Viele Ermittler glauben später, der Täter wurde unterbrochen. Vielleicht hörte er den Wagen oder er bemerkte Stimmen. Louis sagte selbst später, dass der Körper noch warm gewesen sei und dass er überzeugt war, der Täter könnte noch ganz in der Nähe gewesen sein. Doch anstatt zu fliehen und aufzuhören, scheint der Mörder in derselben Nacht weiterzuziehen. Denn keine Stunde später findet man ein weiteres Opfer. Die zweite Frau in dieser Nacht heißt Catherine. Und dieser Tatort schockiert selbst erfahrene Polizisten. Gegen 1.45 Uhr, also quasi eine Dreiviertelstunde später, entdeckt ein Polizist ihre Leiche auf einem dunklen Platz in der City of London, nur etwa 12 Gehminuten vom ersten Tatort dieser Nacht entfernt. Und diesmal sind die Verletzungen deutlich extremer als zuvor. Die Kehle wurde tief durchtrennt, das Gesicht und der Bauchbereich sind schwer verstümmelt. Innere Organe wurden entfernt, darunter die linke Niere und ein großer Teil der Gebärmutter. Viele Ermittler glauben spätestens jetzt, der Täter handelt nicht zufällig. Er wirkt ruhig, kontrolliert, fast methodisch. Die Polizei steht inzwischen unter massivem Druck. Zeitungen berichten täglich über die Morde und in London wächst die Angst vor einem Täter. Viele Menschen sind inzwischen überzeugt, der Täter mordet nicht nur, er genießt die Aufmerksamkeit. Und während ganz Whitechapel über den bekannten Mörder spricht, hat die Polizei noch immer keine Spur. Opfer Nummer 5. Am 9. November 1888 geschieht der letzte und brutalste bekannte Mord der Serie. Das Opfer heißt Mary Jane Kelly, ist deutlich jünger als die anderen Opfer, etwa 25 Jahre alt. Sie ist deutlich jünger als die anderen Frauen und lebt allein in einem kleinen Zimmer. Und genau das verändert eigentlich alles. Zum ersten Mal greift der Täter nicht draußen auf der Straße an. Diesmal ist er drinnen. Zum ersten Mal hat er einen abgeschlossenen Raum. Keine Straße, keine Passanten, keine Flucht im Dunkeln. Nur er und das Opfer. Als die Polizei später die Tür öffnet, bietet sich ein Tatort, der selbst erfahrene Ermittler schockiert. Sie wurde grausam zugerichtet. Der Körper liegt auf dem Boden. Sie wurde durch einen tiefen Schnitt in die Kehle getötet. Danach beginnt eine Phase der Verstümmelung. Die Bauchhöhle ist geöffnet, alle inneren Organe wurden entfernt und im Raum verteilt. Die Brüste sind abgetrennt, das Gesicht ist so stark zerstört, dass es kaum noch wiederzuerkennen ist. Viele glauben deshalb, dass der Täter hier zum ersten Mal zeigt, wozu er wirklich fähig ist, wenn ihn niemand unterbricht. Besonders unheimlich ist, Mary hat den Täter vermutlich freiwillig hereingelassen. Vielleicht war er ein Kunde, vielleicht kannte sie ihn sogar. Und nach diesem Mord hören die bekannten Taten plötzlich auf. Und bis heute weiß niemand, warum genau dann. Wichtig zu erwähnen, doch selbst nach dem Ende der bekannten Mordserie hört die Angst nicht auf. Schon damals stellten sich Ermittler eine entscheidende Frage. Hat Jack the Ripper wirklich nur 5 Menschen getötet? Oder begann die Mordserie früher und endet vielleicht nie wirklich? Denn bis heute ist nicht eindeutig geklärt, wie viele Opfer tatsächlich mit den Täter in Verbindung stehen. Deshalb möchte ich kurz auf die weiteren möglichen Opfer eingehen. Immer wieder werden Namen wie Rose Mallett, Alice McKenzie, der Pynchon Street Torso Fall oder Francis Cole. Einige dieser Fälle ähneln der bekannten Rippermorde, aber unterscheiden sich deutlich. Genau deshalb diskutieren Historiker und Ermittler bis heute darüber, ob wirklich derselbe Täter hinter all diesen Verbrechen steckt oder ob sich Angst jener Zeit verschiedene ungelöste Morde miteinander verbunden hat. Wir schauen weiter. Wie sahen die damaligen Ermittlungen eigentlich aus und was macht die Polizei? Zuerst wurden die Ermittlungen von der örtlichen Polizei geleitet. Doch schon bald wird Scotland Yard eingeschaltet. Einer der wichtigsten Ermittler ist Inspektor Frederick Abelin. Er kennt die Gegend gut und weiß, wie Whitechapel aussieht. Die engen Gassen, die armen Unterkünfte und das Elend des Viertels. Trotzdem scheint der Täter der Polizei immer einen Schritt voraus zu sein. Man muss dabei berücksichtigen, damals gibt es noch keine DNA-Analyse, keine Fingerabdrücke, nicht einmal ein klares Verständnis davon, wie Serienmörder überhaupt denken. Die Polizei arbeitet fast ausschließlich mit Zeugenaussagen, Verdächtigenlisten, Handschriften und Streifenwache. Mehr als 2000 Menschen werden verhört, über 300 geraten unter Verdacht und 80 Personen werden zeitweise festgenommen. Aber ohne Ergebnis. Besonders schwierig ist die Situation in Whitechapel selbst. Wie schon gesagt, das Viertel ist damals völlig überfüllt. Viele Menschen benutzen falschen Namen, schlafen jede Nacht an einen anderen Ort oder widersprechen sich in ihren Aussagen. Gleichzeitig entstehen immer neue Gerüchte, die die Ermittlung zusätzlich erschweren und teilweise zu falschen Aussagen führen. Der Täter sei vielleicht ein Arzt, ein Metzger oder ein Einwanderer. Und während ganz London über den Täter spricht, tappt die Polizei weiterhin im Dunkeln. Ende 1888 beginnt Scotland Yard erstmals psychologisch über den Täter nachzudenken. Der Arzt Thomas Bond erstellt eines der frühesten bekannten Täterprofile der Kriminalgeschichte. Er beschreibt den Mörder als körperlich kontrolliert, vermutlich allein handelnd, psychisch gestört, aber nicht wahnsinnig im klassischen Sinn. Besonders interessant, Bond glaubt nicht zwingend, dass der Täter Chirurg war. Viele Zeitungen behaupten damals, Jack the Ripper müsste medizinische Kenntnisse gehabt haben, weil Organe entfernt wurden. Aber er entspricht teilweise. Er sagt, die Verstümmelungen seien brutal, aber nicht präzise genug für einen ausgebildeten Chirurgen. Stattdessen vermutet er einen Mann mit Erfahrung im Umgang mit Messern, vielleicht ein Schlachter, vielleicht jemand aus der Fleischindustrie oder jemand, der regelmäßig Tiere zerlegt. Er beschreibt außerdem einen Täter mit sexuellem Wahnsinn, zerstörerischem Impuls und möglichen Frauenhass. Heute würden viele Experten vermuten, dass der Täter sadistische Züge hätte. Der späte FBI-Profiler John Douglas glaubte sogar, dass Jack the Ripper wahrscheinlich mitten in Whitechapel lebte, unauffällig, sozial isoliert und für Außenstehende völlig gewöhnlich. Die Polizei erstellt 2006 sogar ein modernes Phantombild auf Basis alter Zeugenaussagen. Der Täter soll ungefähr 1,65 bis 1,70 groß gewesen sein, dunkle Haare gehabt haben, einen Schnurrbart getragen haben und eher unscheinbar gewirkt haben. Jack the Ripper war wahrscheinlich kein Monster, das auffiel, sondern jemand, an dem Menschen täglich vorbeigingen, ohne etwas zu ahnen. Wenn wir heute an Jack the Ripper sprechen, haben wir sofort ein Bild im Kopf, zumindest ich. Ein Mann mit dunklem Mantel, ein Hut, der tief ins Gesicht gezogen ist, der durch Nebel und Gaslaternen verschwindet. Dieses Bild ist aber nicht historisch gesichert. Viele der Männer hatten zu der Zeit einen Hut und einen dunklen Mantel. Einige Zeugen berichten zwar von Männern mit dunklen Kleidung, Mantel und Hut in Tatortnähe, aber diese Aussagen sind widersprüchlich und nie eindeutig belegbar. Hinzu kommt, in London des 19. Jahrhunderts trugen fast alle Männer Hüte und dunkle Kleidungen. Das war Standard. Das bekannte Hutbild entstand daher weniger aus Ermittlungssagen, sondern vor allem durch Zeitungen, Illustrationen und spätere Filme, die den Fall visuell geprägt haben. Im Laufe der Jahrzehnte geraten unzählige Menschen unter Verdacht. Die Polizeiakten gelten heute als verloren oder unvollständig, leider. Durch spätere Dokumente und erhaltene Notizen sind jedoch einige Namen besonders eng mit dem Fall verbunden. Wer waren die Verdächtigen? Ein polnischer Einwanderer aus Whitechapel, Aaron Kominski, der später in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen wird. Schon damalige Ermittler halten ihn für einen starken Verdächtigen. 2014 behaupten Forscher sogar, DNA-Spuren würden auf ihn hindeuten. Doch die Untersuchung wird stark kritisiert und gilt es heute nicht als Beweis. Ein weiterer Verdächtiger ist Montague Jurett, ein Anwalt und Lehrer aus wohlhabender Familie. Er begeht kurz nach Ende der Mordserie Selbstmord. Sein Körper wird später aus der Themse gezogen. Genau deshalb vermuten manche Ermittler später, vielleicht enden die Morde, weil der Täter tot war. Francis Tumbleton, ein amerikanischer Quacksalber, der sich zur Zeit der Morden in London aufhält. Er wird verhaftet und flieht kurz darauf aus England. Gerüchte über seine Obsession mit Frauenkörpern machen ihn bis heute zu einem bekannten Verdächtigen. Später wurde sogar eine Theorie aufgestellt, dass der Täter eine Frau gewesen sein könnte. 2006 untersuchten Forscher DNA-Spuren auf einige der berühmten Briefe und kamen zu dem Ergebnis, dass der Absender möglicherweise weiblich war. Doch keine dieser Theorien konnte jemals eindeutig bewiesen werden. Und genau das macht den Fall auch bis heute so berüchtigt. Es gibt unzählige Verdächtige, aber keine endgültige Antwort. Das eigentliche Problem beginnt erst nach den Morden. Denn nach 1888 wird fast jeder grausame Mord in London automatisch mit Jack the Ripper verbunden. Die Presse spielt dabei eine riesige Rolle. Zeitungen berichten damals täglich über die Morde und drucken immer drastischere Schlagzeilen und verstärken damit die Angst in der Bevölkerung. Viele Menschen beginnen zu glauben, der Täter könnte überall sein. Bis heute ist deshalb unklar, welche Daten wirklich zusammengehören und welche nur durch die Panik jener Zeit miteinander verbunden wurden. Und genau daraus entsteht später noch eine Theorie. Denn nur wenige Jahre vor den Rippermorden tyrannisiert bereits ein unbekannter Täter die Stadt Austin in Texas. Zwischen 1884 und 1885 werden dort mehrere Frauen brutal ermordet. Die Presse nennt ihn später der Servant Girl Annihilator. Einige Autoren glauben deshalb, dieser Täter könnte später nach London gereist sein und dort als Jack the Ripper weitergemordet haben. Beide Fälle haben gewisse Ähnlichkeiten. Nächtliche Angriffe, arme Opfer, extreme Gewalt und ein Täter, der niemals gefasst wird. Beweise dafür gibt es allerdings keine. Viele Historiker halten die Unterschiede zwischen den Taten für zu groß. Trotzdem bleibt die Theorie bis heute faszinierend. Und genau darüber sprechen wir ausführlich in Folge 3. Also die Ripper-Morde gelten bis heute als Wendepunkt der modernen Kriminalgeschichte. Jack the Ripper war zwar nicht der erste Serienmörder, aber wahrscheinlich der erste, aus dem durch die Zeitung, Gerüchte und öffentliche Angst ein weltweiter Mythos entstand. Vielleicht fasziniert der Fall deshalb bis heute so sehr, weil Jack the Ripper nie gefasst wurde, weil die Opfer echte Menschen waren und weil dieser Fall zeigt, wie schnell Angst eine ganze Stadt verändern kann. Whitechapel wurde damals zu einem Ort voller Gerüchte, Misstrauen und Panik. Und genau dort zwischen Nebel, Gaslaternen und engen Gassen entstand einer der berühmtesten ungelösten Kriminalfälle der Geschichte. Viele späteren Serienmörder wurden mit Jack the Ripper verglichen. Und bis heute beeinflusst der Fall Bücher, Filme, Ermittler und die gesamte True-Crime-Kultur. Und dabei wollen wir es heute belassen. Danke, dass du zugehört hast. Wenn du selbst eine Geschichte kennst, die erzählt werden sollte, findest du die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Dort findest du auch alle Informationen, wenn du den Podcast unterstützen möchtest. Auf Instagram gibt es Bilder, Hintergründe und weitere Inhalte zum Podcast. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Licht aus.